Willkommen im Paid Friend Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Farid El-Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Heute mit einem Mann, wo mich viele, viele beneiden werden. Er ist 2015 Gründer geworden einer ganz besonderen Firma, die ich gleich noch erwähnen werde. Er ist Biersommelier und er hat ein Bier gebraut, das so den Markt erobert hat, dass er zu den ganz Großen im Kraftbierbereich gehört. Ich spreche heute mit dem Gründer von der Inselbrauerei, Markus Berberich. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Freue mich sehr, zumal ich ja deine Produkte sehr liebe und dann den Menschen hinter den Produkten kennenzulernen, ist, finde ich, immer eine besondere Ehre für mich, Markus. Du hast einen Satz geprägt, die Arbeit muss Spaß machen. Das klingt ja irgendwie wie aus den 60er Jahren. Was treibt dich denn bei diesem Gedanken, die Arbeit muss Spaß machen?
Ich glaube schon, dass man solche Genussbiere oder überhaupt Genussprodukte nur herstellen kann, wenn man Leidenschaft hat, ja, wenn man eine Passion dafür entwickelt, und wir kommen gar nicht über diese unternehmerische Seite, sondern wir kommen eigentlich über die Seite, interessante, gute, in unserem Fall seltene Biere, sagen wir dazu, seltene Biere zu machen. Und wir wollen natürlich davon leben und auch unternehmerisch erfolgreich sein, aber wir kommen eigentlich über den Gedanken, ein gutes Bier, einen guten Job zu machen. Und das steht im Vordergrund, und das kann man nur gut machen, wenn man auch eine Leidenschaft und eine Begeisterung dafür hat. Ich glaube, das kann man vielleicht vergleichen wie mit einem guten Koch oder einem Sternekoch, ja, der sagt, ich versuche gutes Essen zu machen und versucht dabei unternehmerisch erfolgreich zu sein, aber ohne diese Leidenschaft würde er niemals so gut kochen können, ja, und das ist bei uns vielleicht ähnlich.
Jetzt bist du zu dem Zeitpunkt auf den Markt gegangen, sage ich jetzt mal frech, wo Deutschland schon voll war von Bieren, auch Kraftbier gab es schon einige. Du warst damals Geschäftsführer von einer richtig großen Brauerei, also du warst ja eigentlich versorgt, es ging dir gut. Warum kamst du denn auf diese verrückte Idee, deine eigene Sache nochmal zu machen, sogar eigenes Geld zu investieren? Also warum setzt sich ein Mann, der so viel erreicht hat, da Geschäftsführer war von der großen Brauerei, ich weiß gar nicht, dürfen wir den Namen sagen oder?
Ja,
das dürfen wir.
Ja, darf man schon sagen. Ja.
Okay, ja. Tun wir aber jetzt nicht.
Ja, es war Störtebeker. Ja.
Genau, du warst Geschäftsführer der Störtebeker Brauerei, hattest viele Möglichkeiten, warst da schon jemand Besonderes auf dem Markt und hast dann trotzdem alle Zelte abgebrochen im Erfolg. Warum?
Ich glaube, ich bin ein Mensch, der halt gerne seine Ideen auslebt und umsetzt, und die Kreativität, die man hat, ausleben zu können, das ist schon ein Traum, und das war eigentlich oder wäre vor 10 oder vor 15 Jahren unmöglich gewesen, weil der Markt nicht so reif war und schon über die Wandlung der Konsumgüter Industrie ist ein bisschen doofes Wort, aber der Konsumgüterartikel hat sich die Chance ergeben. Das betrifft ja nicht nur Bier. Schau dir mal an, wie war Kaffee vor 10 oder 15 Jahren? Wie sieht heute ein Kaffeeregal aus? Ja? Wie war Schokolade vor 10 oder 15 Jahren? Wie sieht heute Schokolade aus? Das heißt, eigentlich die Genusssegmente und Konsumsegmente diversifizieren sich sehr stark, und daraus ergeben sich eben neue Nischen und neue Segmente. Und dieser Wandel im Markt, der bot ein Fenster oder eine einmalige Chance. Und wenn man dann, zum einmaligen Zeitpunkt war ich Mitte 40, dann kann man sich die Frage stellen, macht man sich jetzt noch selbstständig, wenn man glaubt, man könnte das vielleicht erreichen oder schaffen, oder macht man das nicht? Und der Reiz, der war hoch, das Risiko war auch hoch, aber letztendlich der Reiz war so groß, dann eine Idee oder einen Gedanke zu verwirklichen.
Könntest du das mit einem Satz oder mit einer kurzen, was hat dich entscheidend getrieben, aus einem gemachten Nest rauszugehen ins Risiko?
Abenteuerlust.
Abenteuerlust. Und deine Produkte sind ja sehr speziell. Deine Bierflaschen sind eingepackt, besonderes Packaging. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ein Karton kommt. Das sieht ja alles so besonders aus. Was ist denn da die Motivation dahinter, das so besonders zu machen? Warum denn?
Ich glaube schon, das kommt schon auch aus dem Gedanken heraus, wie ein Biertrinker funktioniert, ja. Und ein Biertrinker ist ja was sehr Konservatives, der eine klare Vorstellung hat von Biertrinken. Und wenn man ein besonderes oder ein seltenes Bier braut, dann braucht man auch eine so ein bisschen Leitlinie, wie man das entdecken kann. Und bei uns, wir brauen seltene Biere mit Flaschenreifung, Naturdolden, Hopfen, offener Gärung, sehr geschmacksintensiv. Und wenn man so ein Bier in eine normale Bierflasche füllen würde, würde das eher zu einer Reaktanz führen, weil aus einer normalen Bierflasche erwartet der Verbraucher ein normales Bier. Ja? Und bei unserer
und
Flasche.
Biere sind keine normalen Biere.
Genau.
Das ruhig mal sagen, weil nicht jeder wahrscheinlich die Inselbrauerei jetzt schon kennt. Ich wünsche es euch, probiert's mal. Aber für den, den ihr noch nicht kennt, was ist denn dein Unterschied jetzt zu einem Kölsch, also für mich als Kölner?
Okay, also es ist einfach die Geschmacksintensität. Die ist halt viel, viel höher. Auch ein Kölsch ist ein toller Bierstil, erfrischendes Bier, was ich auch mag. Aber die Geschmacksintensität ist halt viel geringer, wie jetzt bei so einem seltenen Bier, das dann halt deutlich mehr Charakter hat. Und das ist was anderes. Nicht das eine ist besser, das andere ist schlechter, sondern es ist halt einfach was anderes. Ja? Es ist einfach gehaltvoller und ausgeprägter über Hefen, über Hopfen, über Malze. Und unsere ganze Herstellung ist sehr viel aufwendiger wie bei so einem eher so einem klassischen Bierstil. Und ja, das hat auch seinen Preis, aber halt für mal zu entdecken, für mal zu trinken, für sich mal zu belohnen, sich selbst zu belohnen, ist das eine tolle Sache. Und das ist eher dann vergleichbar mit dem Wein oder so. Ne? Das ist wie ein guter Wein.
Was mich an deiner Geschichte, solange ich sie verfolge, unglaublich beeindruckt, ist, dass ein Markt, der überhaupt nicht nach einem weiteren Produkt geschrien hat, wo alle Verteilungswege schon längst geklärt sind, alle in der Hand von den großen Brauereien, du gesagt hast, ich gehe da nochmal rein, mit einer ganz eigenen Marktstrategie. Auch deine Einzelflaschen sind ja relativ preishoch, wenn ich das so sagen darf. Und du so einen Riesenerfolg hast. Was war denn mit deiner Angst vor dem Scheitern? Gab es die?
Natürlich. Mhm. Also im Grunde genommen, das Konzept oder die Idee von der Inselbrauerei ist sehr spitz. Und im Grunde genommen wäre das schon in einem Mittelstandsbetrieb nicht umsetzbar gewesen. Also in dem Moment, wenn man eine Struktur schon hat, aus dem Vertriebsleiter, einem Produktionsleiter, Marketingmensch, der hätte jede Abteilung hätte einem erklärt, warum das nicht funktionieren kann. Mhm. Und so eine spitze Idee wie die Inselbrauerei kann man nur unternehmerisch durchsetzen und sagt, okay, alle Widerstände, die man da hat, von der Distribution über die Herstellung, über die technische Umsetzung, alles, was dahinter steckt, das löst man als Unternehmer und setzt eine Idee durch. Und dann ist es nicht mehr der kleinste gemeinsame Nenner. Und gerade in der Brauindustrie wird sehr viel kopiert auf meist niedrigem Niveau, sondern man versucht mal eine kreative, spitze Idee durchzusetzen. Und diese Kraft ist eigentlich das Entscheidende. Ja.
Wenn du jetzt nochmal vor dem Schritt stehen würdest, weil wir haben ja viele Zuhörer, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, die das interessiert. Was würdest du denn wieder genauso machen und wo würdest du sagen, den Fehler würde ich mir sparen? Oder du empfiehlst den Hörer, diesen Fehler zu sparen? Also erstmal, was würdest du wieder genauso machen?
Jetzt aus Unternehmenssicht, ja, ja, oder Unternehmersicht. Ich glaube, wenn man so ein Unternehmen gründet, dann ist es eine wahnsinnige Bürokratie, die da dran hängt. Also man arbeitet in der Gründungsphase zu 80% für irgendwelche Genehmigungen für die Bürokratie. Das ist echt zerrend. Und dann hat man etwas zu wenig Kraft oder vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, die man verbraucht, um eigentlich zu dem eigentlichen Punkt zu kommen. Ich habe es am Ende vom Tag ganz gut hinbekommen, aber es hat mich sehr viel Energie gekostet. Und ich würde heute mehr Budgets dafür einräumen, jemanden zu haben, der mir den ganzen Bürokratie-Scheiß einmal abnimmt. Ja.
Was würdest du noch weiter so machen oder auch gerne ändern?
Ich würde mir wünschen, ehrlich gesagt, sind die Stören so aus dem Unternehmen heraus, haben wir schon viele Dinge, glaube ich, ganz gut gemacht. Da gibt es natürlich immer Korrekturen, immer Anpassungen. Was wirklich in Deutschland, wenn man unternehmerisch tätig ist, schwierig ist, ist natürlich wirklich die enorme Bürokratie und Langsamkeit der Behörden, die wir haben. Das ist wirklich ein deutliches Problem. Was ich vielleicht auch ändern würde, wäre im Nachgang etwas gelassener zu sein. Ja, also da ist man schon auch in der Gründungsphase am Anfang sehr angespannt, weil man natürlich nicht scheitern will, ganz klar, sondern man will natürlich Erfolg haben und dann ist man auch schon angespannt und auch ein bisschen verkrampft und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal zum Mitarbeiter unfair, obwohl man das gar nicht will.
Wenn du mal an diese Scheiterangst denkst, was hast du denn getan, dass du die in den Griff gekriegt hast? Also dass sie dich nicht wahnsinnig gemacht hat, die die Nacht nicht geraubt hat. Also viele von uns haben hier Scheiterangst, sei es in einer Beziehung oder sei es im Job, was auch immer. Wie bist du denn mit deiner Scheiterangst umgegangen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
Ich glaube, ich habe einfach versucht, erfolgreich zu sein. Ja? Also ich kann dir kein Rezept dazu sagen, aber ich habe auch schlaflose Nächte gehabt. Gerade so am Anfang weiß man nicht, wie reagiert. Man kann ja vieles vom Ablauf gut machen, aber ob so ein Verbraucher dann das aus dem Regal greift oder nicht, das ist halt sehr komplex. Und da gibt es ja Großkonzerne, Weltkonzerne machen Marktforschung, entwickeln mit riesigen Forschungsteams irgendwelche Sachen und dann funktionieren die Sachen trotzdem nicht, wenn sie im Supermarkt stehen oder die Frequenzen oder die Umsätze oder die Erträge werden nicht erreicht, die man braucht, um auf diesen begrenzten Flächen zu stehen. Und da gibt es keinen Patentrezept für und da gibt es auch keine Methodik für. Und wer die hätte, der wäre ein gemachter Mann und die Weltkonzerne würden da Schlange stehen. Ja.
Hast du sowas auch gemacht, Marktforschung, oder hast du einfach komplett deinem Impuls vertraut?
Es war ja in dem Fall, da wir ja sehr viele, das fängt ja an von dem Designschutz beim Packaging, ja, von der Braumethodik. Es waren ja viele neue Dinge, die wir gemacht haben, die es so noch nicht im Markt gab. Und das war schon ein bisschen eklig, dass man eine Idee hatte und konnte keiner mit keinem über die Idee reden, weil die ja geschützt werden musste. Ja? Mhm. Und dann muss man zuerst die ganzen Markenschutz, Gebrauchsmusterschutz da durchlaufen. Und im Grunde genommen hat man da wirklich so ein bisschen im Keller gesessen mit seiner Idee, war alleine mit seiner Idee und wusste nicht, ob die funktioniert. Mhm. Und das ist schon spannend, manchmal beängstigend, manchmal euphorisch. Also da geht man schon so heiß-kalt, so durch mehrere Phasen durch.
Hatte das Leben dich darauf vorbereitet, indem du wusstest, okay, in solchen Momenten, wo du allein im Keller hockst und Schwierigkeiten oder Sorgen oder Bedenken kommen, muss ich das und das machen oder bist du voll ins kalte Wasser gesprungen?
Ja, ich bin seit 30 Jahren in der Branche, also man hat schon viel gesehen und hat auch schon viel erlebt, aber trotzdem war diese Situation einzigartig. Ja, es ist ja nicht so, dass man ein Quereinsteiger ist, der nicht weiß, wie der Markt funktioniert oder der weiß nicht, wie die Spielregeln in dem Markt sind, das nicht, aber die Situation dann im Speziellen, die ist dann schon besonders, ja, obwohl man schon das ganze Umfeld kennt. Aber dann sieht man es auch für viele Kollegen, die aus anderen Start-up-Bereichen, die auch ein Brauerei-Start-up gemacht haben und vielleicht aus der IT kamen, für die ist das ja dann umso schlimmer oder sie wissen nicht, was sie tun. Das gibt es natürlich auch. Ja.
Mich interessiert nochmal dieses Thema dieser Innovationskraft. Aber vielleicht kannst du uns vorher ganz grob beschreiben, was macht dein Bier anders von anderen Kraftbieren jetzt zum Beispiel? Nur das, ich glaube, die Hörer mal verstehen können, über was wir eigentlich da hier konkret reden, was du da alles Geniales geschaffen hast.
Also der Dreh- und Angelpunkt ist natürlich immer die Trinkbarkeit natürlich der Biere. Ne? Also es nutzt nichts, das bitterste Bier zu machen oder das übertriebenste Bier, sondern es ist ja im Prinzip so eine Frage von Balance. Ja? Das ist ja wie so beim Essen, es nutzt ja nichts, dass ich am meisten Pfeffer da reinmache, sondern es ist ja die Balance aus dem Rohstoff selbst, den Gewürzen, der Zubereitung, der Temperatur. Also es sind tausende Kleinigkeiten, die dann letztendlich zu einem Gesamtensemble zusammenführen, wo man sagt, ja, das ist okay, das schmeckt. Und von der Braumethodik her, das heißt, wir haben natürlich, eine einzigartige Brauanlage auf Rügen gebaut, die so in Deutschland nicht kein zweites Mal steht.
Was ist an der so einzigartig?
Da ist alles angepasst. Also vor allen Dingen, wir arbeiten mit Naturdoldenhopfen. Wir vergären mit offener Gärung, damit wir keinen hydrostatischen Druck auf der Hefe haben. Jedes Bier hat eine eigene Haupthefe und jedes Bier hat eine eigene Nachreifungshefe. Wir vergären das Bier in der Flasche und reifen es in der Flaschenkammer rein. Keine Brauerei in Deutschland stellt das Bier so her, wie wir herstellen.
Und warum machst du das? Also wahrscheinlich, das klingt doch teuer.
Das ist teuer und für uns war immer klar, wir werden sehr teuer herstellen, aber wir müssen auch den höchsten Preis nehmen. Und im Grunde genommen hatten wir einen Ansatz, quasi eine Kombination zu machen, eine Brauphilosophie zu entwickeln, die zu uns passt. Und wir haben wir haben die besten Braumethoden aus den Ländern miteinander verbunden. Das ist schon Deutschland, das ist der angloamerikanische Raum und das ist Belgien. Und da haben wir uns angeguckt, was machen die Deutschen besonders gut, dann haben wir uns angeguckt, was machen die Engländer und die Amerikaner besonders gut, dann haben wir uns angeguckt, was machen die Belgier besonders gut. Dann haben wir natürlich in dem Projekt auch erfahrene Braumeister drin gehabt aus Deutschland, aus Belgien, aus Amerika und haben gesagt, wir setzen uns an einen grünen Tisch und kreieren eine Brauerei, wenn wir es neu erfinden können, wie würden wir das tun? Und dann haben wir im Prinzip drei sehr erfahrene Braumeister gesagt, so können wir das machen. Und dann haben wir Versuche gemacht und haben in einer Kleinbrauerei über 100 Biere eingebraut und daraus haben wir dann 10 auf den Markt gebracht.
Also kann ich sagen, du hast dich ganz klar für Qualität entschieden und in einem komplett gesättigten Markt, wo es keine neuen Player braucht, hast du durch eine Art Neuqualitätsanspruch deinen Marktplatz so erfolgreich gefunden.
Ja, wir haben sehr stark auf Differenzierung gesetzt. Wir haben gesagt, okay, wir machen keine Kopie, wir machen eine eigene Philosophie, wir machen ein eigenes Packaging, wir haben unsere eigene Story, weil nur über Differenzierung entsteht letztendlich die Bereitschaft beim Kunden für etwas Besonderes auch den Preis zu bezahlen. Und auch wenn wir natürlich im Craft-Beer-Bereich einer der führenden Unternehmen sind, ist es ja trotzdem ein Minimarkt. Ja, es ist ja trotzdem ganz, ganz, ganz klein.
Wie viel ist das von Deutschlands Biermarkt?
Das ist unter 1%. Ja, also das ist ein Minimarkt und wir sind halt ein Spezialist, der zwar deutschlandweit stattfindet in rund 3000 oder über 3000 Filialen und mittlerweile auch in 15 Ländern, aber es sind ja trotzdem kleine Mengen. Es ist ehrlich gesagt wie so ein Winzer. Ja, wir sind eher wie so ein Inwinzer oder wie so ein Winzer, den man mag. Also das hat eigentlich mit dem industriellen Bierbrauen oder mit dem, was man in der Fernsehwerbung sieht oder so, nichts zu tun. Also das ist dann schon sehr klein dagegen.
Ja, aber du hast dich praktisch durchgesetzt in einem Markt, der gesättigt war, wo der Preis nahezu vergeben war, weil es wahnsinnig viel Konkurrenz gibt, durch das Thema Qualität und Differenzierbarkeit. Also das ist ja auch so, wenn man Inselbier sieht, ich liebe ja deine Regale, wunderschönes Holz, tolle Aufmachung, immer so ein bisschen für mich Seefahrer-Feeling. Ich liebe, dass auf jeder Flasche ein eigenes Tier ist. Ich kann mir die Namen manchmal ja nicht merken, aber die Tiere.
Extra für dich so gemacht, dass du das merken kannst, ja.
Für so vergessliche Typen. Das entspricht alles deiner Kreativität, weil du den Wunsch hast, ich möchte wahrgenommen werden im Markt.
Ja, jedes Bier hat auch eine eigene Geschichte. Also man kann immer noch tiefer reingehen. Also zu jeder Biersorte gibt es auch irgendwie eine Story, ja. Weshalb die ist. Und die muss dann halt auch rund sein. Und ja, und dann versucht man daraus irgendwie eine Geschichte zu machen. Das Bier muss natürlich stimmen. Das ist natürlich das A und O. Aber jedes Bier wird auch getragen von einer gewissen Emotionalität. Und erst wenn das Bier stimmt, mich selbst anspricht und auch die Emotionalität der Geschichte und der Verpackung mich anspricht, sag ich, ja, das darf auf dem Markt, weil nur in dieser Kombination macht es Freude dann auch, ja.
Lass uns mal wechseln in so das Thema, worum es wieder in dem Podcast ja auch immer geht, innere Arbeit. Kannst du damit irgendwas anfangen? Machst du irgendwas im Bereich innere Arbeit oder ist das alles Schmuh für dich?
Nee, also das heißt, die Reflexion ist eigentlich das Zentrale, ja. Wir könnten ja gar nicht, egal ob das jetzt für das Bier, die Brauerei, gegenüber den Mitarbeitern und auch gegenüber einem das eigene Leben, wenn man das nicht machen würde, würde man ja immer stehen bleiben und würde sagen, ich habe jetzt irgendetwas und das ist manifestiert und draußen ändert sich die Welt nicht, aber die Welt, auch gerade jetzt im letzten Jahr, die dreht sich schneller denn je und ändert sich schneller denn je und diese Anpassungsfähigkeit und eine Veränderungsbereitschaft unter Bewahrung der guten Dinge oder guten Traditionen ist natürlich total notwendig. Und das macht man für sich selbst natürlich auch.
Für mich ist ja in dem Podcast immer wichtig, dass wir so möglichst Tipps rausarbeiten, wo andere Menschen denken, okay, das kann ich tun. Ein Tipp aus der beruflichen Welt war ja das ganze Thema Qualität und Differenzierbarkeit. Wenn wir jetzt zum Thema innere Arbeit wechseln, wie konkret achtest du denn darauf, für dich in der Balance zu bleiben, nicht auszubrennen, in Entspannung zu sein? Du hast ja eine, wie ich weiß, eine Ehe, die auch gut läuft. Also du bist ein liebender Mann. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut?
Man kriegt es ja nicht immer unter einen Hut. Ja, das sind ja Auf und Abs und das läuft mal besser und läuft mal schlechter. Aber je älter man wird, desto bewusster wird man, dass man eine innere Balance braucht und spürt und hört mehr auf sich selbst. Und mir sind früher die Dinge ja gar nicht aufgefallen. Ich merke heute zumindest mal, wenn ich merke, okay, ich stresse mich jetzt oder fahre mich hoch. Heute ist mir das bewusst und früher hätte ich mich einfach dazu übergangen. Und jetzt habe ich das Glück, dass meine Frau Psychologin ist, die mir das auch spiegelt und mich natürlich da auch, Gott sei Dank, weiterentwickelt. Und das
also du hast einmal praktisch jemand Externen, in dem Fall deine Ehefrau, die auf dich achtet. Hast du auch eigene Warnmechanismen, Signale entwickelt?
Ja, man merkt, man spürt schon. Also man spürt die Reaktion von seinem Körper. Und heute gehe ich auch, wenn ich heute aus einer Videokonferenz rausgehe oder wenn ich auch aus dem Gespräch rausgehe, dann reflektiere ich mich schon unmittelbar danach selbst. Wie viel Energie hast du da reingesteckt? Mhm. Was hat da vielleicht in dem Gespräch gegen deine Werte verstoßen, wo du ein bisschen hochgefahren bist? Und versucht sich dann zu regulieren und sagen, okay, wie kannst du das eigentlich lösen? Und man wird reflektierter, ja, und man prüft sich selbst mehr und versucht das in Werkzeuge reinzumachen. Und dann spielt aber für mich parallel genauso dazu die Körperlichkeit dazu. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch und
das heißt das in dem Fall konkret?
Also dass ich einfach Sport machen muss, ja, natürlich auch, ist natürlich auch Beziehung, Liebe, Berührung auch, aber ich weiß auch einfach, dass ich meinen körperlichen Ausgleich brauche und ich deutlich ausgeglichener bin, wenn ich eben körperlich aktiv oder meinen Sport gemacht habe.
Ja. Also ich fasse das mal so zusammen, das heißt, A, du schaffst dir immer Reflexionsraum, also du guckst schon zu, was war gerade mit mir los und kommst da auch in eine Selbstoptimierung. B, du hast dir irgendeine sportliche Aktivität gesucht, wo du merkst, da kannst du Energie loswerden oder auftanken, aber du achtest auf einen Ausgleich.
Und ich mache so eine Art, mit meiner Frau zusammen, so eine Art Tagesfazit macht jeder von uns, wo wir dann halt so sagen, okay, wie war der Tag heute? Und dann war das irgendwie jetzt ein stressiger Tag oder warum war er stressig und was war der eigene Anteil daran? Also ein bisschen
wie
so eine
genau Bewertung. Sieht das aus? Wie macht ihr das?
Wir machen es über WhatsApp dann, ja. Also, dass man so eine Tagesbewertung macht über WhatsApp und sagt, okay, das war aus dem Grund so und so und so und deshalb war das und deshalb war ich gut oder schlecht.
Und
oder
die schickst immer. Du dann deiner Frau zu
genau,
und sie schickt
dir
ihr.
Genau.
Ach, das ist ja cool. Ja. Und besprecht ihr das danach?
Ja, also dann meistens am Wochenende, wenn wir ein bisschen Zeit haben, gehen wir eigentlich nochmal so, ohne dass wir es aufmachen, kennen wir ja die Nachrichten von dem Partner. Und dann gehen wir das am Wochenende nochmal durch und sagen wir nochmal genau, wieso war das und was hat das genau mit dir gemacht und was auch immer. Das ist ganz spannend.
Cool.
Muss man sich drauf einlassen, aber das ist ganz spannend.
Ja. Cool, habe ich noch nie gehört.
Ja.
Also, finde ich echt einen tollen Tipp. Auch das wieder finde ich schön für die Zuhörer zu überlegen. Guck mal, das könntest du ja auch tun. Jetzt erlebe ich dich, wir kennen uns jetzt seit 2 oder 3 Jahren, extrem ruhig. Wenn ich ein Wort mit dir verbinde, ist es Bodenständigkeit. Wie schaffst du denn, bis jetzt auch mehrfacher Weltmeisterbier, du bist ausgezeichnet worden, also du bist ja jetzt innerhalb dieser kleinen Szene, aber bist ja eine Nummer. Ich habe letztens dein Bild auf so einem Cover gesehen von einem Biermagazin. Wie schaffst du es denn, bodenständig für dich zu bleiben, dass du immer noch ganz entspannt so ein Typ um die Ecke bist?
Ich glaube, dass ich geerdet bin und jeder von uns hat auch seine Niederlagen schon gehabt und natürlich haben wir jetzt gerade jetzt in letzter Zeit auch nochmal einen schönen Erfolg gehabt, aber das kann ja immer kommen und gehen auch alles. Ja. Und ich glaube, dass das einfach eine Erdung und bei sich sein, in der Balance sein, dass das wichtig ist und dass man auch, dass der auch wenn beruflicher Erfolg oder Misserfolg da ist, dass das nicht... Natürlich geht das immer in die Persönlichkeit rein, das ist ganz klar, man kann das ja nicht vermeiden, aber dass man dem nicht eine Stellung gibt, dass da alles von dran hängt, ja, dass da der ganze Mensch von abhängt und der Mensch ist ja der Mensch, ja, und ob ich jetzt gutes oder erfolgreiches Bier braue oder nicht, der Mensch bleibt ja der gleiche und ich will schon als Markus dann wahrgenommen werden und nicht als der Inselbrauer. Natürlich bin ich auch der Inselbrauer, aber ich möchte weiter als Markus wahrgenommen werden. Und ich glaube, jeder, der mit mir begegnet, der weiß, dass das mir wichtig ist auch. Ja.
Jetzt gibt es den Satz von dir, ich bin Unternehmer, weil ich es sein muss, weil kein anderer es sonst tun will. Was heißt das denn eigentlich? Was willst du damit sagen?
Ja, das ist so ein bisschen salopp dahergesagt. Ich habe immer zu viele Ideen. Und zu viele verrückte Ideen. Und wenn ich meine Ideen anderen Leuten sage, dann verdrehen die Augen und schütteln den Kopf. Und unternehmerisch will das keiner umsetzen. Und deshalb muss ich es selber machen. Ja? Weil kein anderer bereit ist, meine Ideen umzusetzen, muss ich es selber machen. Und wenn es ein Erfolg ist, dann macht es natürlich auch Spaß. Aber das ist natürlich, dahinter steckt so eine Motivation, auf die Grenze zu gehen. Ja? Wo ist die Grenze? Was bekommt man noch hin? Und auch natürlich seine eigene Grenze auszutesten. Ja. Und das steckt da, glaube ich, so ein bisschen dahinter. Ja. Also das hat natürlich irgendeinen psychologischen Tiefgang, den ich auch nicht ganz verstehe. Aber irgendein Mechanismus hat das und das hat auch wohl seinen Sinn. Also in dem Fall sind meine Ideen sind meistens zu verrückt, dass es eine konservative Brauerei machen will.
Also was, mal gucken, ob das passt, was bei mir ankam, ist, weil deine Ideen so verrückt waren und in das Konventionelle nicht reingepasst haben, hast du dich einfach entschlossen, es selbst zu machen, bevor es keiner tut.
So könnte man es auch ausdrücken, ja.
Cool. Ich weiß, du musst gleich auf den Zug, deswegen auch schon die Schlussfrage. Was können wir denn von dir oder der Inselbrauerei als nächstes erwarten? Was ist denn das, was noch vor uns ansteht? Wir haben jetzt Juni 2021. Was erwartet uns dieses Jahr noch mit dir und Bier? Gibt es da was?
Ja, da gibt es was, aber es ist natürlich immer schwierig, die spezielle Sorte so zu benennen. Das ist natürlich immer ein Geheimnis, kurz bevor sie rausgeht. Aber ich kann sagen, wir machen was total Cooles. Das gibt so ab September, Oktober. Wir machen einen Adventskalender, einen Bier-Adventskalender mit 24 Bieren, halt für jeden Tag. Und davon sind 8 limitierte Biere drin, die wirklich total cool sind. Ich hatte so von dieser exklusiven, limitierten Variante hier was dabei. Durftest du schon eine Sorte davon trinken? Also das ist eine ganz witzige Geschichte. Ja, da kann man sich drauf freuen und das ist natürlich ein super Geschenk für die Vorweihnachtszeit oder was auch immer.
Ich danke dir sehr für deine Zeit und ich danke dir sehr, dass ich eins von diesen 8 limitierten Bieren schon vorab probieren durfte. Und ich kann nur sagen, es schmeckt fantastisch. Lieber Zuhörer, wenn du Lust auf richtig gutes Bier hast, dann empfehle ich dir, dass du dir selbst dieses Weihnachtsgeschenk machst oder dafür sorgst, dass es dir jemand schenkt und dir dieses 24-Paket nach Hause schicken lässt. Markus, vielen Dank für deine Zeit.
Danke, war schön hier zu sein.
Tschüss, lieber Zuhörer, bis bald. Ciao.
Du merkst, das spricht dich an? Dann schau doch gerne auf Farids Website nach und connecte dich mit ihm auf seinen Social-Media-Kanälen.